Herr Laufenberg, Sie sind Intendant, Regisseur, Schauspieler. Auf der Bühne gesungen haben Sie auch schon, wenn auch mehr zum Scherz. Und in diesem Jahr führen Sie Regie bei der Eröffnungspremiere der Bayreuther Festspiele. Sie inszenieren den Parsifal. Trotzdem sagen Sie, Sie fühlen sich als Schauspieler am wohlsten. Warum?
Am wohlsten, habe ich das so gesagt? Ja, ja gut, aber wenn Sie das sagen, habe ich das so gesagt. Und ich glaube, dass es der Kernberuf ist. Also dass es sozusagen der Ausgang ist. Ich bin ja auch gelernter Schauspieler. Und ich gehe immer davon aus, dass auf der Bühne das, was unmittelbar jetzt passiert, das Entscheidende und das Erlebnis und das Theater ist. Und deswegen sind die Leute, die auf der Bühne stehen, das sind halt die Wichtigen, die müssen es rüberbringen. Und deswegen ist diese unmittelbare Sendung, dieses unmittelbare im Moment da zu sein, das, was ich immer noch als das Wesentliche des Theaters ansehe.
Aber wo kann man denn mehr gestalten, als Regisseur oder als Schauspieler?
Also der Regieberuf ist ja noch nicht so alt. Wir wissen, eigentlich erst Ende des 19. Jahrhunderts erfunden worden. Vorher waren die Schauspieler ja auch oft Autoren. Also Shakespeare war ein Schauspieler, Molière war ein Schauspieler, Goldoni und so weiter. Und erst die Kompliziertheit des 20. Jahrhunderts hat ja die Regisseure überhaupt auf die Matte gebracht. Und in dem Moment, wo es angesagt war, Stücke in die Zeit zu deuten, mit Stücken etwas anzustellen, wird der Regisseur halt wichtiger und wichtiger. Manchmal ist mein Empfinden, nimmt er sich mittlerweile auch zu wichtig. Also es gibt ja jetzt auch die Tendenzen, dass der Regisseur über dem Autor steht und dass der Regisseur im Grunde genommen mehr Autorenschaft für sich beansprucht als die Leute, die einen Text dargelegt haben. Und da hat der Schauspieler wieder so eine komische Zwischenform, weil er dann zwischen Resttexten und dem, was ein Regiekonzept und aufmacht, hin und her springt. Und das kann man alles mögen und wichtig finden. Und sicherlich hat es da auch Befreiungen gegeben. Also die Kunst braucht immer wieder neue Wege, dass sie sich von irgendwas Festgefahrenem freisprengt. Und da hat dieses Autorenregietheater sicherlich auch großartig was freigesetzt. Aber in der Freiheit, glaube ich, ist das Besondere, dass man sich dann auch wieder auf das besinnt, was man eigentlich erzählen will. Und insofern nehme ich für mich in Anspruch, dass ich auch gerne zwischen diesen Bereichen hin und her springe. Und manchmal habe ich mehr Freiheit, direkt und unmittelbar zu sein, wenn ich Schauspieler bin.
Das haben Sie auch in dieser Spielzeit wieder gemacht in Wiesbaden. Sie sind Intendant des Hessischen Staatstheaters und konnten der Versuchung nicht widerstehen. Sie spielen die Titelrolle in der Komödie Dr. Med. Hiob Praetorius von Kurt Götz. Ein Nachkriegsstück, das ein bisschen aus der Zeit gefallen scheint. Warum haben Sie diese Rolle übernommen?
Ehrlich gesagt, es ist ein Vorkriegsstück, es ist von 1930.
Okay.
Und der Götz ist ja einer der wenigen, die emigriert sind, nicht weil er musste, sondern weil er gesagt hat, ich gehe. Und der dann versucht hat, in Hollywood Fuß zu fassen, eigentlich einen sehr guten Vertrag hatte. Dann aber passt es ihm wieder nicht, dass in seinen Skripten rumgeschrieben worden ist. Dann hat er eine Hühnerfarm aufgemacht. Und das hat ihn finanziell dann völlig unabhängig gemacht. Und nach dem Krieg ist er als eben völlig unabhängiger Geist sehr früh wieder zurückgekommen und hat diese Filme dann gedreht. Also Praetorius ist von 1950. Die sind dann in den 60er Jahren dann noch alle in Farbe mit Heinz Rühmann nachgedreht worden. Sagen wir mal, dieser Freigeist, dieser anarchistische Geist, der in Kurt Götz steckt, ist eben durch die 50er, 60er Jahre so in die Spießerecke gestellt worden. Da gehört er aber meines Erachtens nicht hin. Und in Zeiten, wo ideologisch wieder festgefahren wird, finde ich gerade so einen Freigeist wie Kurt Götz doch sehr lesens- und hörens- und sehenswert.
Aber warum die Titelrolle als Intendant?
Nun, ich habe im Schülertheater mich mit Kurt Götz beschäftigt und dieser Praetorius ist eben so jemand, der unorthodoxe Methoden als Arzt einführt, der so seine eigene Art hat, wie er seine Klinik führt, wie er mit den Patienten umgeht. Es wird ihm dann ein Verfahren gemacht, wo in seiner Vergangenheit rumgestochert wird, ob er überhaupt sein Doktor Mediziner richtig gemacht hat. Und das wird ihm jetzt vorgerechnet und dann muss er sich rechtfertigen. Die Art und Weise, wie er das macht, da kann man auch als Intendant viel von lernen, wenn man mit Kommunalpolitik umgeht oder mit auch manchmal dem Feuilleton und mit Journalisten. Also das sind Strategien, von denen man bei Kurt Götz wirklich was lernen kann.
Wir sprechen da noch drüber, über den Umgang mit der Kommune. Dieser Hiob Praetorius, der entpuppt sich dann nicht als Halbgott in Weiß, sondern als Gott in Weiß. Also es ist eine total überhöhte Figur. Beispielsweise heiratet er eine unehelich schwangere Patientin in diesem 1930er Jahre. Umfeld war das natürlich unmöglich und er heiratet diese Patientin, um sie vor dem Selbstmord zu bewahren. Heute ist das alles sehr schwer vorstellbar. Aber ich möchte Sie noch was anderes fragen. Wenn Sie dann als Intendant Schauspieler sind, wagt da überhaupt irgendjemand was Böses zu sagen?
Sie glauben gar nicht, wie brav Schauspieler sind, die auch Regisseure sind. Also ich habe zum Beispiel ja in Berlin viel mit Katharina Thalbach oder Manfred Karge gearbeitet als Schauspieler. Ich war der Regisseur, weil man als Schauspieler, der auch Regie führt, weiß, dass es besser ist, dass man als Schauspieler sich auf seine Sache besinnt und sich auf alles andere raushält. Man ist auch froh, dass man nicht die Verantwortung für alle anderen mitschleppen muss, sondern sich wirklich auf seins konzentriert. Und natürlich nimmt man auch jede Anregung, wenn der da unten sitzt und sagt, du stehst da nicht in der Mitte und da bist du zu leise oder zu laut oder da mach doch mal so oder so, dann freut man sich, dass man diesen Rollenwechsel annehmen kann. Und ich finde eben auch gerade im Theater, wo es um Spielen geht, also Theaterspielen, ist es gut, wenn alle merken, dass man diese Rollen auch wirklich tauschen kann, dass es nicht um festgefahrene Hierarchien geht, dass man von oben alles runterregiert, sondern es geht darum, dass man zusammen etwas herstellt, was man dem Publikum Abend für Abend anbietet und dass man da dann auch in andere Rollenfächer geht. Das finde ich gerade für mich befreiend, für die anderen aber, glaube ich, auch wenigstens erheiternd.
Uwe Erik Laufenberg, Sie sind seit 2014 Intendant in Wiesbaden und bis dahin sind Sie durch viele Höhen und auch durch manche Tiefen gegangen. Jetzt liest man aber von Ihnen, Sie seien glücklich. Woran liegt das?
Der Pertorius sagt das auch von sich, weil er die junge Frau geheiratet hat. Ist übrigens nicht so heroisch, wenn ein älterer Mann dann eine junge Frau heiratet. Das macht er dann nicht nur, um die Schwangerschaft zu schützen. Ist ja auch nicht so ein seltener Fall. Aber dieses Ich bin glücklich sagt, wie gesagt, der Pretorius, wenn er dann die Frau gefunden hat, von der er glaubt, dass die für ihn vorbestimmt war, mit der er dann leider tragisch verunglückt. Also da sieht man immer, man muss auch vorsichtig sein mit solchen Sprüchen, dass man glücklich ist. Ich hatte im Moment, wie ich Staatstheater Wiesbaden dann auf mich zukommen sah, immer ein bisschen auch die Furcht vor diesen vielen Sparten. Ich hatte mich ja vorher eher auf entweder Schauspielarbeit oder Opernarbeit konzentriert. Und hat auch, wie die Stadt Köln mich mal gefragt habe, ob ich Generalintendant werden wollte. Das kann man heute fast nicht glauben, aber das haben die mal ernsthaft betrieben, mich damit zu konfrontieren, dass ich das machen sollte. Da habe ich immer gesagt, nee, dann muss ich 35, 40 Premieren sozusagen in den Endproben kontrollieren und absetzen. Ich habe dann keine Zeit mehr für meine eigene künstlerische Arbeit und so. Also ich hatte sehr große Manschetten dafür, einen so großen Betrieb zu übernehmen. Habe immer gedacht, nee, es ist besser, sich auf Oper oder Schauspiel zu konzentrieren. Und jetzt in Wiesbaden muss ich doch feststellen, wie schön es ist, in den verschiedenen Sparten zu arbeiten. Also auch wieder intensiv Schauspiel zu machen. Während ich diese 3 Jahre Oper in Köln gemacht habe, habe ich gar nicht gemerkt, wie sehr mir das Schauspiel doch fehlt.
Weil und es ist noch ein Ballett und das Kindertheater dazu.
Ja, wobei die Sparten, in denen ich mich ja wirklich auch organisatorisch und künstlerisch aufhalte, ist die Oper und das Schauspiel. Mhm. Das Ballett ist ja, haben wir ja eine Sonderform mit Carsten Wiegand in Darmstadt gefunden, dass wir ein hessisches Staatsballett haben, was Darmstadt und Wiesbaden bespielt und mit Tim Plegge und Bruno Henrichs wahnsinnig gut aufgestellt ist als Leitung. Also da kann man volles Vertrauen haben, die haben ihr eigenes Budget. Das Kinder- und Jugendtheater wird von Carsten Koch angeleitet, auch damit wieder 3 Unterspalten, weil wir ja in Wiesbaden das Besondere haben, dass wir ein Staatsmusical haben, was sozusagen die Ausbildungskader für die Musical-Darsteller überhaupt darstellt. Also ab so 14, 16 kommen die und machen hochprofessionell Musical. Also da muss ich mich auch nicht unmittelbar drum kümmern. Natürlich hat man als Intendant mit der Politik, mit der Grundorganisation, mit vielen Sachen zu tun, die dann auch noch extra Aufgaben sind zum Künstlerischen. Aber als Künstler sich wieder in Oper und in Schauspiel aufzuhalten, das macht mich glücklich.
Als Sie kamen, haben Sie das Ensemble drastisch verkleinert, setzen mehr auf Gäste. Und dann haben Sie 3 Kultinszenierungen abgesetzt. Händel und Gretel, La Boheme und die Traviata. Das war seit Jahrzehnten überaus beliebt in Wiesbaden. Und gegen die Absetzung lief dann sogar eine Online-Petition. Die führte dann nicht zum Erfolg, weil nur 1.500 von nötigen 10.000 Stimmen erreicht wurden. Aber wie fanden Sie das? Was war das für eine Begrüßung?
Ja, das ist so eine Wiesbadener Spezialität. Ich habe zwar auch gehört, dass es in Mannheim eine Parsifal-Inszenierung geht, wo die Leute auf die Barrikaden gegangen sind, wenn man die von 1950 absetzt, dass man ihnen dann was nimmt. Aber in Wiesbaden geht ja das Gerücht, dass, wie soll ich sagen, die Angst vor Veränderung besonders groß sein soll. Und die Vehemenz, mit der das in diesen Aufführungen sich artikuliert hat, hat mich auch erstmal erstaunt. Ich hätte diese Kulissen für dasselbe Geld wiederherstellen müssen, weil die waren so alt und wackelig, wie eine Neuinszenierung gekostet hat. Dann habe ich mir die 3 Produktionen angeguckt, natürlich, und fand die aber durchaus verbesserungswürdig. Wie das so geht, wenn Inszenierungen 30 Jahre alt sind, kann man das eine oder andere neu überdenken. Und es hat sich auch herausgestellt, dass es doch nur ein sehr kleiner Anteil des Publikums war, die allerdings darauf pochten, als wenn ihnen das Theater gehört. Mhm. Und es ist im Moment schön zu sehen, dass sich das Publikum mischt, dass von den Alten einige große Teile versöhnt werden, auch alleine durch die musikalische Qualität, die da ist, und dass dazu andere dazustoßen, die eben nicht mehr gegangen sind, weil es gibt natürlich auch Leute, die sich verschrecken, wenn sie nur noch Altes zeigen.
Uwe-Erik Laufenberg, Sie sind 1960 in Köln geboren und stammen aus einer Familie, die mit Theater nichts zu tun hatte. Ihr Vater war Bauunternehmer, auch Ihre Mutter war, wenn man so will, bühnenfremd. Wann haben Sie denn das Theatergehen in sich entdeckt?
Also, das ist ganz komisch, dass ich das irgendwie noch vor der Schule mit Puppenspielen, also es gibt ja in Köln die Tradition des Hennesschen-Theaters, das sind Stabpuppen, und ich hatte sehr früh ein Handpuppentheater geschenkt bekommen und habe damit rumgefuhrwerkt und hatte damit anscheinend zu früh Erfolg, aber auch im Fernsehen mit meiner Großmutter habe ich mir dann Ohne Sorgtheater, Milowitsch-Theater und alles das, was man im Fernsehen so an Theater gucken konnte, angesehen und bin dann in meiner Schülerzeit sehr schnell so im Jugendclub Kritisches Theater gegangen, Hans-Günther Heimer, wo ich mit meinem Freund dann regelmäßig die Bühnen der Stadt Köln besucht habe, bin dann mit 14, 15 schon in die Opernstatisterie gekommen durch meinen Kontrabasslehrer. Das heißt, ich war einmal von diesem Bacillus erfasst und dann hat sich das immer geweitet. Ich weiß noch, wie meine vertrauensvolle Englischlehrerin, mit der ich also ein besonderes Verhältnis insofern hatte, dass sie mich auf hohe Literatur gebracht hat. Die hat mir mal aus ihrer Bibliothek des Buddenbrock mitgebracht, da war ich vielleicht 11, 12 oder sowas, hat gesagt, ich glaube, das ist was für dich, das solltest du lesen. Und die hat dann 2 Jahre später zu mir gesagt, also ich kann mir alles vorstellen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du nicht zum Theater gehst.
Es gibt von Ihnen keine Autobiografie, aber Sie haben einen Schlüsselroman über Köln geschrieben, darüber sprechen wir noch, in den lassen Sie autobiografische Sequenzen einfließen. Und darin berichten Sie von 2 sehr dominierenden Großmüttern, die Ihnen geschenkt wurden. Was waren das für Frauen?
Die eine war geflohen mit ihren 3 Töchtern. Und diese Fluchtgeschichten hat sie mir auch vor allen Dingen sehr früh immer erzählt. Eigentlich so früh, wie man sie fast noch nicht verkraften kann. Und die andere war aus Essen und kam, also mein Urgroßvater war sozusagen Kommunist. Und meine Großmutter sagte immer, dass ihre Mutter ihrem Vater immer vorgeworfen hat, du hast uns immer alles vom Tisch runter politisiert, aber nie was drauf. Also diese großen Familien aus dem Ruhrgebiet, die dann auch von der Zeche lebten und wo das Geld immer knapp war und wie man die Kinder durchbringt. Und mein Großvater väterlicherseits ist dann auch sehr früh gestorben. Mein Vater war 1 Jahr und dann musste diese Großmutter sich mit diesem Kind wieder durchschlagen, wollte nicht wieder nach Hause ziehen, Arbeit gab es nicht. Also diese Geschichten und die Stärke von den beiden, wie die sich in der Welt behauptet haben und wie die sich den Schneid haben nicht abkaufen lassen und wie die gesagt haben, man muss da durch und ich werde mich durchsetzen, ich werde meine Familie durchbringen. Das ist etwas, was mich also früh geprägt hat. Also damit wurde ich sozusagen mit der Muttermilch gespeist.
Ich pirsch mich da so ein bisschen ran an diese Großmütter, weil ihr Großvater väterlicherseits ist ertrunken. Es kam dann ein Stiefgroßvater, der war Eisenbahner und sie beschreiben das so, als wenn er seiner Frau nie gewachsen war. Ihre Großmutter, die geflüchtet ist, galt mit ihren 3 Töchtern als tot und tauchte dann zu Hause auf, als der Großvater wieder eine Freundin hatte.
Ja.
Die haben dann sich arrangiert in einer Ménage à trois und die Großmutter hat sogar bei dieser Freundin geputzt.
Ja.
Wie geht man denn mit solchen Verhältnissen in der Familie um?
Also die Großmutter mütterlicherseits und der Großvater mütterlicherseits haben also wirklich, was man so unter Strindberg versteht. Also es war ein Terror jeden Tag und das ist auch ein Beispiel gewesen. Meine Großmutter war halt katholisch geprägt. Scheidung kam für sie eigentlich gar nicht in Frage, obwohl sie kurz immer davor waren. Und dieses sich terrorisieren im Alltag, das kann man auch am besten im Theater ausleben, weil man dann trifft man auf solche Figuren, die das mit Lautstärke und mit Kraft tun. Aber alles, was uns nicht umbringt, macht uns ja manchmal stark oder stärker. Also etwas auszuhalten und dass man wirklich viel aushalten kann, das konnte man von den Großmüttern gut lernen.
Auch sonst verlief ihre Kindheit und besonders ihre Jugend nicht ganz störungsfrei. Ihr Vater hat eine Pleite gebaut und in der Folge fanden sie sich im Alter von 13 Jahren alleine in der elterlichen Villa wieder. Der Rest der Familie hatte sich irgendwo in den Süden verabschiedet, also in diesem Schlüsselroman ist das Spanien. Wie sind Sie da als 13-Jähriger zurechtgekommen?
Auch wieder nur mit meiner Großmutter, die zwei Straßen entfernt wohnte und mir jeden Morgen das Frühstück brachte und dafür sorgte, dass ich grundversorgt war. Und ich habe dann natürlich auch viel Zeit wieder bei ihr verbracht. Aber diese Geschichte ist eigentlich so eine typische Nachkriegsgeschichte, also dieses Aufsteigerland, das sich sagte, jetzt sind wir wieder wohlhabend, wir steigern das Bruttosozialprodukt und dieser Glaube, dass alles geht. Und mein Vater war da von einem Abenteuer besessen, dass er meinte, dass er irgendwie ganz große Räder drehen könnte und dann ist das eben sehr schief gegangen. Und er hatte dann eine Phase, da war ich so 13, 14, 15, da hatte er gar kein Geld mehr. Also da musste alles wieder zusammengekratzt werden. Und er hat dann auch, wie ich 18 war, also am Tag meines 18. Geburtstages, mich in ein Bankinstitut geschleppt und hat den ersten Kredit auf meinen Namen genommen. Meine Schwester ist 5 Jahre jünger, leitet übrigens auch jetzt ein Theater in Graz. Und mit der hat er dasselbe gemacht. Ich bin dann zum Glück irgendwann ausgestiegen. Meine Schwester hat es dann noch etwas schlimmer getroffen und deswegen ist alles das, was dann später so in den 90ern und 2000er, also wie die ganzen Wirtschaften zusammengekracht sind und die Banken und das alles, das habe ich schon in den 70ern und 80ern mit meinem Vater erleben dürfen. Also insofern war ich auf sowas schon durchaus gewappnet, dass diese Art von Raubrittertum in der, also oder wie soll man das nennen, also so Glücksrittertum, glaube ich, muss man eher richtiger sagen, ganz schön gefährlich ist und dass man da ganz schön Höhen und Tiefen erleben kann.
Also Ihr Vater hat auf den Namen seiner Kinder Kredite aufgenommen, die er dann nicht zurückzahlen konnte. Wie sind Sie aus der Nummer wieder rausgekommen?
Naja, ich bin ja dann Schauspieler mit eigenen Verträgen gewesen und so mit...
Um welche Summen hat sich das überhaupt gehandelt?
Naja, so insgesamt würde ich mal sagen, habe ich für meinen Vater... 150 bis 200.000 habe ich in meinem Leben für den bezahlt. Aber meine Schwester, wie gesagt, hat es viel schlimmer getroffen. Die musste dann auch eine lange Zeit gucken, wie sie das mit Rechtsanwälten und so weiter darlegen kann, dass sie ja ausgenutzt wurde. Also wir sind halt in jungen Jahren in emotionalen Abhängigkeiten da reingeraten und dann verlangt man laut bürgerlichem Gesetzbuch natürlich, dass man eine Emanzipation macht, dass man irgendwann genügend persönliches Standing, Verstand und Eigensinn entwickelt, um sich aus diesen Fesseln zu lösen. Mir ist das zum Glück so mit Ende 20 dann gelungen. Allerdings ist mein Verhältnis zu meinem Vater auch total zerrüttet. Also das muss man leider so sagen.
Nun fing das an in einem Alter, als Sie 13, 14, 15 waren. Wie Sie eben gesagt haben, haben Sie die Dramatik der Situation erkannt?
Ja, das Verrückte war ja, dass mein Vater natürlich so ein Weltbild gemalt hat. Wir müssen zusammenhalten, alle sind gegen uns. Und wenn das heute von egal welchen Gruppen gemacht wird, dann werde ich sofort sehr empfindlich. Also diese Gegnerschaft, da gibt's eine Gruppe, die uns das Leben schwer macht und wir müssen gegen die gehen. Das habe ich anhand dessen gelernt, ist kein gutes Lebensprogramm. Man fällt zwar manchmal in solche Reflexe, aber im Grunde genommen sollte man immer versuchen, die andere Seite, die anderen oder da, wo man das Problem ortet, auch verstehen zu lernen und auch sich genau deren Standpunkt zu eigen zu machen, zu durchleuchten, zu durchspielen, um zu wissen, was das überhaupt ist. Und mein Vater hat da eine Neigung dazu, sich gegen die ganze Welt zu sehen. Und das kann man erfahren, das kann man durchmachen. Und dann muss man versuchen, es besser zu machen.
In all diesem Durcheinander der Jugend haben Sie den Weg zum Theater gefunden. Ein bisschen haben Sie das schon angedeutet. Letztendlich auf die Bühne über einen Kontrabasslehrer. Und dann waren Sie irgendwie geflasht von Stimmen in der Oper, die Sie als Statist gehört haben. Das müssen Sie beschreiben.
Ja, die Kölner Oper, also Michael Hampe war damals Intendant, hat so ab 76 immer noch diesen tollen Mozart-Zyklus von Jean-Pierre Ponel besessen. Und da kam es damals Lucia Popp, Margaret Price, Kirite Kanava, Ruggero Raimondi hat den Giovanni gesungen. Und also es war wirklich top of the top. Also die Kölner Oper gehörte mit zu den Spitzenhäusern der Welt. Also wenn da neue Stimmen kamen, hörte man sich die an und die gingen, also Price und Popp und so, gingen dann nach München und Wien und so weiter. Und das waren schon, muss ich sagen, künstlerische Erlebnisse, die mir unvergessen eingebrannt sind. Wenn ich viele Opern heute höre, die ich damals in Köln zum ersten Mal gehört habe, im Ring zum Beispiel mit Birgit Nilsson und Theo Adam, dann ist das wie so eine emotionale Erinnerung, die da ist und wo ich auch denke, das schaffen wir heute auch. Aber wir müssen halt gucken, dass wir sagen, diese Maßstäbe auch in der musikalischen Qualität, die müssen erstmal da sein, damit sich dann auch mit einem tollen Inszenierung und mit einem, das was zur Oper gehört, mit einem Musiktheater sich das erfüllt. Aber ohne diese großen musikalischen Erlebnisse geht's nicht. Und bei Mozart ist es ja nochmal was Besonderes, weil bei Wagner, bei Verdi können sie mit Kraft operieren. Bei Mozart ist Schönheit und Kunstsinn und etwas sehr silbrig-Seelenvolles nötig, um das zur Erfüllung zu bringen.
Sie haben dann praktisch die Prophezeiung dieser Lehrerin erfüllt und sind Schauspieler geworden, sind an die Folkwang-Schule nach Essen, haben eine ordentliche Ausbildung absolviert. Es folgten dann erste Engagements in Darmstadt und Frankfurt. Und dann sind sie schon langsam in die Regie gedriftet. Und da konnten sie auch bei ganz großen Regisseuren hospitieren. Sie waren bei Rudolf Nölte, Dietrich Hilsdorf, Jean-Pierre Ponel, den Sie eben schon erwähnt haben, Ruth Berghaus und Peter Stein. Mehr geht eigentlich nicht. Wer hat Sie am meisten beeindruckt?
Also Jean-Pierre Ponel eben sehr früh. Und ich war sehr früh also Statist und bin in diese Proben gegangen. Peter Stein ist von der Liste der Letzte. Da war der schon in Salzburg und ich habe bei ihm eine kleine Rolle gespielt und hospitiert. Da ging es ihm schon nicht mehr so richtig gut. Das war nicht der Stein, den wir kennen, der berühmt geworden ist, sondern das war eher der Stein, der als konservativ gilt und, sagen wir mal, seine Auffassung übers Theater ja radikal geändert hat. Und auch in Salzburg schon immer durch die Gegend lief und sagte, ich gehöre nicht dazu, ich werde verrissen und ich bin eben alt und ich bin vorbei. Und in dieser Spanne waren die halt sehr, sehr unterschiedlich. Hilsdorf ist ja ein ewig Pubertierender, natürlich unglaublich begabt und ein unglaubliches Handwerk, aber in seiner Haltung zur Welt halt irgendwie mit 14, 16 oder sowas stehen geblieben. Und die Berghaus, dass sie es geschafft hat, einen Walkürenfelsen komplett zum Heulen zu bringen, weil sie generalsmäßig diesen Walkürenfelsen organisiert hat, dass die ganzen Walküren schluchzten und heulten, weil sie es nicht erfüllen konnten, was sie von ihm wollte. Das sind so unterschiedliche Herangehensweisen, wenn Sie so wollen. Formal, glaube ich, muss man ja seins finden. Man muss ja seinen Ausdruck finden. Und wenn man das aus so einer großen Breite von Künstlern zusammensetzen kann, was die für unterschiedliches Handwerk auch angewandt haben, dann ist das schon auch wirklich ein glücklicher Umstand gewesen.
Von wem haben Sie am meisten gelernt?
Also mit dem Hilsdorf war ich am längsten zusammen. Und deswegen habe ich von ihm gelernt, wie es geht und ich habe auch gelernt, wie es nicht geht. Also von dem habe ich insofern am meisten gelernt, weil auch vieles ich gelernt habe, wie ich es nicht machen will.
Als Regisseur sagt man nach, man spüre bei Ihren Inszenierungen den Respekt vor den Darstellern. Ob sie nun singen oder nicht, stimmt das?
Ja, also insofern glaube ich, es geht nicht ohne, dass die es wirklich voll machen. Wenn man sieht, dass sie nur etwas erfüllen. Also ich hasse nicht so sehr, wie wenn ich den Regisseur sehe und denke, der Schauspieler ist da unter der Knute oder macht irgendwas, was nicht aus ihm kommt. Wie ich eingangs schon gesagt habe, die Seele des Schauspielers oder des Sängers oder die Stimme des Sängers oder die Stimme auch des Schauspielers ist ja das, was uns ins Herz oder ins Hirn gehen muss. Und da nützt mir nichts, wenn ein General seine Armee losschickt. Also das ist nicht mein Verständnis von Theater. Und ich habe ja durch die Jahre in Köln dann 5, 6 Jahre kein Schauspiel gemacht und war jetzt hochnervös. Und wenn man das schafft, dass die Schauspieler einen weiterführen, wenn die Schauspieler einen weitertreiben, das ist eigentlich mein Verständnis davon, dass hoffentlich gutes Theater rauskommt.
Können Sie sagen, was Sie nie von einem Schauspieler oder Sänger verlangen würden?
Ich würde ihn nie zwingen, irgendwas zu machen. Ich würde immer versuchen, ihn zu verführen, auch wenn es um extreme Sachen geht, egal ob es in der Gewalt, Sexualität oder was man sich alles denken kann. Wenn ich denken würde, das müssen wir jetzt darstellen, weil die Welt so ist und weil wir das den Zuschauern zumuten müssen, als Welterfahrung das einfach an sich ranzulassen, dann würde ich das versuchen, mit Schauspielern zu machen, die das auch wollen, die da wirklich hinwollen, die das in sich haben, das darzustellen. Es nützt mir gar nichts, wenn ich jemand dazu verurteile, auch bei Sängern. Wenn man mit Anja Hart daraus zusammenarbeitet, dann weiß man, sie wird es nicht auf dem Kopf rum machen, weil es ihr einfach wichtig ist, dass sie ihre Piani findet. Sie ist aber eine wahnsinnig gute Schauspielerin und eine tolle aussehende Frau. Also muss man den Weg finden, wie man sie kriegt, dann das zu machen, was man meint, was in dieser Rolle ist.
Uwe-Erik Laufenberg, Sie hatten Regiestationen in Zürich, da waren Sie bereits Mitglied der Leitung des Hauses, dann Oberspielleiter am Maxim-Gorki-Theater in Berlin. Sie haben es erwähnt, Ihre erste Intendanz am Hans-Otto-Theater in Potsdam, da kann man nur Gutes über Sie lesen. Und dann kam Köln. 2009 wurden sie Intendant an der Oper ihrer Heimatstadt. Und wenn man ein Pressedossier über sie bestellt, dann ist diese dreijährige Episode das bestimmende Thema. Das ist einfach der dickste Packen. Ein furchtbar eskalierender Streit zwischen ihnen und der Stadt Köln, die mit der Vertragsauflösung endete, nachdem man ihnen zuvor gekündigt hatte. Das wurde aber zurückgenommen. Kündigung eines Intendanten eines großen Hauses. Das hatte es mal bei Peimann in Stuttgart gegeben, der für den Zahnersatz der inhaftierten RAF-Mitglieder gesammelt hat. Vorher nicht, dann kamen sie. Diese Wunde Köln, wie sehr schmerzt die noch?
Naja, Köln ist meine Heimatstadt. In der Kölner Oper bin ich groß geworden. Ich habe Ihnen gerade erzählt, wie viele tolle Erlebnisse ich mit diesem Haus verbunden habe. Wie dann das Angebot nach einer, also Köln hat sich immer sehr schwer getan, überhaupt einen Intendanten zu finden. Das war immer grotesk komisch. Also noch nicht in der Zeit, wo Hampe zum Beispiel wurde, aber danach war das immer völlig verworren. Und wie das dann plötzlich auf mich zuflog, dass ich wirklich Intendant der Kölner Oper werden konnte, da bin ich so schwach geworden, weil ich gedacht habe, ja, meine Güte, das Haus jetzt wieder dahin zu bringen, wo es mal stand und mit in den Vertrag reingeschrieben hat man mir, man will es wieder international vergleichbar machen, man erhöht den Etat, den künstlerischen Etat und so weiter. Also es war von der Stadt Köln damals der Wille, das wirklich wieder in den alten Glanz zu führen, nachdem man es hat 20 Jahre ja baulich allein hat verrotten lassen, nachdem man aber auch nach der Generalintendanz von Günter Krämer immer wieder Gelder rausgenommen hatte, immer wieder und immer weiter. Und ich habe einfach daran geglaubt, dass das gewollt ist und dass das möglich ist. Und die ersten Schwierigkeiten tauchten natürlich dann auf, wie man sich entschlossen hat, nach 15 Jahren das Schauspielhaus neu zu bauen, die Oper zu sanieren, diesen Plan, kurz bevor man ihn dann machte, 2010 wieder über den Haufen zu werfen. Ich habe damals gesagt, das ist eine Riesenkatastrophe, an der diese Oper 10 Jahre kranken wird. Und ich habe damals dem frisch gewählten Herrn Oberbürgermeister Rothers gesagt, ich habe diesen Vertrag unterschrieben in dem Glauben von 3 Jahre Interim, was ihr jetzt macht oder was jetzt passiert ist, übrigens gegen Willen damals der SPD und von Rothers, dass das Schauspielhaus jetzt nur renoviert wird, dass neue Pläne gemacht werden müssen, dass diese Firmenarchitekten alle ausbezahlt werden müssen, dass die Interimszeit von vornherein riesig lang wird, hat man alles gesagt, das stimmt nicht, es wird billiger, es wird schneller gehen und so weiter. Und der Rothers hat mich überredet, bitte bleiben Sie im Vertrag, weil es auch da schon gegen meinen Vertrag war. Und weil wir so große Erfolge hatten in der Oper und weil ich geglaubt habe, dass die Stadt Köln das ja im Grunde genommen wollte, bin ich also erstmal bei der Stange geblieben. Aber die Prophezeiungen, was die Länge des Interims sind, haben sich ja leider, leider mehr als bewahrheitet. Man hat mich damals ausgelacht, als ich 2010 gesagt habe, dass es um die 10 Jahre geht. Jetzt weiß man, dass das Haus 18, 19 nicht aufgemacht wird. Also leider ist es so gekommen.
2012 haben Sie dann Köln verlassen, nach der Vertragsauflösung, aber Sie haben den Kölnern dann noch ein Buch hinterhergeworfen, einen Schlüsselroman, Titel Palermo. Dieses Palermo ist natürlich Köln, die handelnden Personen sind leicht zu entschlüsseln, die Hauptfigur heißt etwa Tommaso Moncorente, wie etwa Laufenberg. Der Pressezar von Palermo ist Alfredo Castel del Monte. In Köln herrschte damals Alfred Neven Dumont. Hübsch auch die Schauspielchefin von Palermo, Bibiana Cacciatore, also die Jägerin. Und dahinter verbirgt sich unzweifelhaft Karin Bayer, ihre damalige Gegenspielerin, die inzwischen in Hamburg arbeitet und damals das Kölner Schauspiel geleitet hat. Mancher hat dieses Buch nun als Nachtreten empfunden. Aber warum musste das sein?
Also erstens hatte ich ja 2 Jahre jetzt Zeit, über mein Leben und überhaupt, wie es weitergeht, nachzudenken. Die Stadt Köln hat mir ja netterweise dann mein Gehalt bezahlt, ohne dass ich dafür arbeiten musste. Und dann muss man sich mit was beschäftigen. Meine Regieaufträge, die ich danach angenommen habe, das ist eben durch die Vorplanung, war der nächste dann der Ring in Linz und die Elektra in der Wiener Staatsoper, waren aber quasi in 1,5 Jahren oder in 2 Jahren. Und natürlich setzt man sich dann erstmal hin und guckt, wie es einem geht, wenn man jetzt schreibt, was man für sich selber aufarbeitet. Also wie kriegt man das selber hin? Und ich habe Ihnen gerade gesagt, das, was mir am meisten gemangelt hat in den Auseinandersetzungen, war Humor. War ein sich selbst aus der Sache emotional rausziehen können. Und auch sich über sich selbst lachen ist natürlich der eigentliche Faktor von Humor. Und das habe ich eigentlich mit diesem Buch für mich selber wieder erfahren. Und dann ist es die Frage, muss man es dann veröffentlichen oder nicht? Aber da viele Faktoren da so kulturpolitisch, kommunalpolitisch, auch was so Theaterleute angeht, wo ja auch immer viel behauptet wird. Und wenn man da mal hinter die Kulissen guckt, weiß man, dass Schein und Sein und Behauptung und Ist-Zustand oft sehr auseinanderhängen. Habe ich dann gedacht, als allgemein kulturhistorische Betrachtung ist es vielleicht doch auch wert, es zu veröffentlichen. Dass dann darüber verschiedener Meinung sein kann, sei unbenommen. Aber ich glaube, es hat keinem geschadet. Auch die da nicht so toll wegkommen in dem Buch, sind ja alle noch in Amt und Würden. Nicht alle, der Oberbürgermeister hat sich nicht mehr zur Wahl gestellt. Die eigene Partei hat ihn nicht mehr aufgestellt. Aber Sie sehen, ein Buch schadet nicht. Es amüsiert im besten Fall und manchmal klärt es ein wenig auf.
Reden die denn noch mit Ihnen?
Also es war so, dass mein Verleger in Köln in der Buchhandlung war, in einer sehr zentralen, und wollte das Buch kaufen. Und hat er auch gekriegt und hat gesagt, warum legen Sie das denn hier nicht aus? Und dann haben die gesagt, kann doch nicht meine Kundschaft beleidigen, weil meine ganze Kundschaft kommt ja in dem Buch vor. Also es gibt's in Köln nur unter dem Ladentisch.
Aber haben Sie noch Kontakt zu den handelnden Personen oder war das danach dann beendet?
Also die größte Enttäuschung sicherlich war die jetzige Opernintendantin, mit der ich ja befreundet war, mit der wir die 3 Jahre zusammengearbeitet haben, die ich von meiner Kindheit aus kenne und der ich wirklich vertraut habe, wo ich gedacht habe, wir kämpfen für eine gemeinsame Sache, stellte sich hinterher heraus, dass sie doch einfach nur den Posten haben wollte, ohne Rücksicht auf Verluste. Das sind so Erkenntnisse, die muss man mit sich auch ausmachen, dass man von der Menschenkenntnis aus da sich sehr getäuscht hat. Und da gibt es im Moment keinen Gesprächsbedarf.
Uwe-Erik Laufenberg, jetzt also Wiesbaden, und in diesem Jahr wartet eine ganz besondere Herausforderung auf Sie. Sie inszenieren bei den Bayreuther Festspielen, wie eingangs erwähnt, den Parsifal. Nun sind Bayreuth die einzigen deutschen Festspiele von Weltrang und aufgrund der Geschichte auch immer ein bisschen verrückt. Merken Sie das schon im Vorfeld?
Ja, ich habe letztens die Leitung der Bayreuther Festspiele gefragt, ob sie denn dieses jährliche Skandalrummel, ob sie den extra initiieren, um im Gespräch zu bleiben, um ihr Image zu bauen. Und mir wurde also vehement entgegengebracht, dass dem nicht so ist, sondern dass sie das nicht steuern, sondern dass von außen an sie herangetragen wird. Also da bin ich jetzt sehr neugierig drauf, ob der Wahnsinn, der plötzlich anscheinend immer zwangsläufig Richtung Juli auszubrechen scheint, der von außen oder der von innen ist. Das kann ich Ihnen im Moment noch nicht beantworten.
Was bedeutet denn dieser Ruf nach Bayreuth für einen Regisseur?
Da geht's mir wie mit der Kölner Oper. Ich war früh in Bayreuth und habe Schirros Ring gesehen. Das war für mich eine der prägendsten Aufführungen, die ich jemals gesehen habe. Auch übrigens musikalisch, was der Boulez damals da an Genauigkeit in diese Musik, in diese Musiksprache eingebracht hat. Also ich fand das so begeisternd. Und dann ist es natürlich ein so unglaublich schönes Theater. Mit diesem versenkten Orchester, mit den Proportionen, die die Bühne zum Zuschauerraum hat, mit diesem demokratischen Zuschauerraum, der eben keine Logen vorsieht, mit dieser Schlichtheit, die man ja auch Scheunen nennt und die trotzdem diese große Grandezza und wirklich die Erhabenheit hat. Also es ist ja eine Mischung aus Theater und Tempel. Und da inszenieren zu dürfen, ist schon das Größte. Und dann auch noch gerade Parsifal, was ja da wirklich für geschrieben worden ist und was 50 Jahre in der Inszenierung von Richard Wagner dort gezeigt und eingefroren war, das ist schon sehr, sehr, sehr besonders. Also das kann ich gar nicht anders sagen. Das sehe ich aber eher nicht karrieretechnisch, weil das machen die anderen oder was das dann hinterher heißt. Glaube ich, hat man ja auch in Bayreuth gesehen, es gab Aufführungen, die sind völlig bedeutungslos und waren dann vergessen. Oder wenn sie drin rumblättern, denken sie, ach, das hat's auch gegeben, ja. Und dann gab's Aufführungen, die sind unvergesslich. Natürlich hofft man, eine unvergessliche Aufführung zu machen. Und man gibt sich auch alle Mühe, aber wissen tun wir das natürlich nicht.
Die letzte wirklich aufsehenerregende war wahrscheinlich die Lohngrin-Inszenierung von Hans Neuenfels, die ja entgegen der Regel noch um ein Jahr verlängert wurde.
Ja.
Sie sind nun eingesprungen für Jonathan Mese, von dem sich die Festspielleitung getrennt hat. Offiziell heißt es nicht erfüllbare finanzielle Vorstellungen, was die Inszenierung betrifft. Daraufhin hat Mese gegen sie ausgeteilt und das ging dann richtig los. Lückenbüßer, Potsau, Kameradenschwein. Ging das an Sie ran?
Ich habe ja gesagt, Lückenbüßer und Potsau lasse ich gelten. Kameradenschwein ist für mich ein Begriff aus dem Zweiten Weltkrieg, mit dem er ja hantiert. Er hantiert ja mit Nazi-Symbolen und hat ja gesagt, seit Adolf Hitler war nichts Wesentliches in Bayreuth mehr zu sehen und er wäre das Nächste nach Adolf Hitler gewesen. Also da hört dann auch bei mir wieder der Humor auf, weil was die Nazis alles zerstört haben, unter anderem auch natürlich in der Kunst. Wir müssen nicht über die vielen, vielen Menschenleben reden und über das, was kulturell zerstört worden ist, unsere Städte, wie die alle aussehen. Wir sitzen hier in Mainz. Also was war das für eine Stadt vor dem Krieg? Und dann sich mit sowas so einfach mal gemein zu machen, also ist kein Künstler, mit dem es mich dürstet zu reden, kann ich nur sagen, ja, er hat es halt nicht hingekriegt, er ist ja auch kein Regisseur. Ob er als großer bildender Künstler in die Geschichte eingeht, wird wir auch sehen, aber es interessiert mich nicht.
Außergewöhnlich war vielleicht, Sie haben die Entwürfe zur Inszenierung schon in der Schublade gehabt, und zwar aus Köln. Dort war ein Parsifal von Ihnen vorgesehen, aber es kam dann im Zuge der Trennung nicht mehr zur Aufführung. Was wäre das jetzt in Bayreuth? Ein zweiter Aufguss, sage ich jetzt mal ganz provozierend, oder was Neues?
Also es ist nicht was vollständig Neues, weil die Katharina Wagner war ja insofern in Not, weil sie ja relativ zügig jetzt einen Regisseur suchte und deswegen sich mein Konzept vorstellen ließ. Das war damals sehr weit ausgearbeitet für Köln. Also das Bühnenbildmodell war fertig, die Figurinen waren fertig, das Regiebuch war fertig geschrieben. Und ich war auch zum ersten Mal, dass ich zu einem Intendanten oder hier einer Intendantin gekommen bin, habe gesagt, da ist das Regiebuch, kannst du drin rumblättern, ob du das haben willst oder nicht. Und sie war dann damals sehr begeistert. Natürlich haben wir das für Bayreuth überarbeitet, allein was die Dimensionen angeht und so weiter. Das Verrückte ist, dass das Konzept von 2013 aktueller und brennender geworden ist.
Sie dürfen nichts drüber sagen. Tun Sie es trotzdem?
Es hat ja, Parsifal ist ein Stück, was ja über Religionen geht, vor allen Dingen über die christliche Religion, aber überhaupt die monotheistischen Religionen, kann man ja sagen. Und Wagner war ja begeistert von Jesus Christus als Person, auch als Heilsbringer, auch als jemand, der mit Empathie, mit Friedfertigkeit, mit großer Hingabe allem dem, was er hatte, für die Menschen da sein wollte. Aber er war totaler Kirchengegner. Also er hat alles, was Kirche anging, abgelehnt. Und insofern ist es der Versuch, das Beste aus diesen Religionen, das Empathische, das Menschenbejahende, in diesen Parsifal quasi auszudrücken. Und Erlösung dem Erlöser heißt, dass die Hoffnung da ist, dass wir irgendwann Religion auch ohne Krieg und Marter und Folter erleben können. Und Wagners Kunstreligion ist eine Utopie, wenn Sie so wollen. Und die Probleme, die wir mit Religionen haben, die sind ja eher stärker geworden, wie wir im Moment wissen. Und das, was wir hoffen, wie vielleicht eine utopische, friedliche Welt aussehen kann, umso bedürftiger.
Immer wieder haben Ihre Kollegen die Arbeitsbedingungen in Bayreuth kritisiert, vor allem die knappen Probezeiten. Auch Christoph Schlingensief, das war ein Vorgänger von Ihnen mit dem Parsifal, danach kam Stefan Herheim. Auch Schlingensief ging damals auf dem Zahnfleisch, auch Hans Neuenfels hat gestöhnt. Wie sieht das bei Ihnen aus?
Die Vorbereitungen sind sehr professionell und gut. Die Proben sind etwas verdreht. Sie fangen mit dem fertigen Bühnenbild, mit der Beleuchtung an, was sie normalerweise eigentlich 2 Wochen vor der Premiere machen, machen sie da 7 Wochen vor der Premiere. Dann fangen sie mit den Solisten im fertigen Bühnenbild auf der Bühne an. Und wenn der Chor kommt, haben sie keine Bühnenproben mehr, weil die anderen Stücke auf die Bühne müssen. Weil das Festival ja die Wiederaufnahmen macht. Also üben sie mit dem Chor dann quasi nur auf der Probebühne und hinterher setzen sie es dann musikalisch mit sehr schneller Zeit zusammen. Und die Generalprobe ist 1 Woche vor der Premiere. Haben sie sonst auch an keinem Theater. Aber wenn man diese Bedingungen weiß und von vornherein mit ihnen planen kann, finde ich, sollte man professionell genug sein, das Beste draus zu machen.
Nun beklagen viele, dass es die großen Wagner-Stimmen nicht mehr gibt. Sie haben von ihrer Jugend erzählt, Sie haben Künstler wie Birgit Nilsson gehört. Das war die große Wagner-Sopranistin des 20. Jahrhunderts. Wie schätzen Sie das heute ein? Wie sieht es aus bei den Stimmen?
Es gibt immer ganz tollen Nachwuchs. Also natürlich verschieben sich die Akzente. Die Nachfolgerin, wenn Sie so wollen, auch ja in Bayreuth von Birgit Nilsson, war Gwyneth Jones. Die kann das, glaube ich, heute noch singen. Die Frau ist über 80, aber die Stimme war unangreifbar. Allerdings hat sie Töne gezogen und hatte eine merkwürdige Textverständlichkeit. Aber sie hatte eine große, große dramatische, schauspielerische Kraft, die über das, was Nielsen gemacht hat, schauspielerisch weit hinausging. Dann Hildegard Behrens hatte diesen komischen S-Fehler, hatte aber diese leuchtenden Höhe und diese schlanke Person, die auch diesen Heroismus dieser Figuren so toll bringen konnte, aber natürlich nicht diese Stahlstimme von Nielsen. Und so ist es auch, wenn wir die heutiges Personal durchgehen, immer mit anderen Akzenten. Und es kommt dann immer sehr darauf an, was sie gerne mögen. Ich zum Beispiel liebe Evelyn Herlitzius. Ist natürlich vielleicht nicht die ideale Schallplattenstimme, aber als dramatische Person in diesen heroischen Figuren, dieses Erfassen von dieser Musik, diese Wortverständlichkeit, die sie hat, dieses Durchdringen dieser Rolle, ist etwas, was mich total fasziniert. Insofern traue ich da nicht so sehr den alten Zeiten hinterher. Gerade in Bayreuth brauchen sie ja auch nicht immer dieses gegen das Orchester stemmen, weil das Orchester ja drunter liegt und weil sich das anders vermischt. Der Ideal von Wagner war ja sicherlich nicht die laute Stimme, sondern der wahre Ausdruck. Und dieses Theater ist ja so gebaut, dass der Mensch unmittelbar wirken soll, aber nicht nur durch Schöngesang oder durch dramatischen Gesang. Die Brünnhilde muss halt in der Götterdämmerung oder die Kundry im zweiten Akt diesen Wahnsinn, dieses Zerreißen aller Emotionen stimmtechnisch aushalten. Aber darum geht's ja eigentlich in diesen Stücken. Und dadurch, dass die Schallplatte ja schon alles eingespielt hat, in verschiedensten Sachen kann man immer gucken, ob man nochmal einen idealeren Ring als den und den, den man auf Schallplatte hat, einen idealeren Tristan als den und den, den man auf Schallplatte hat, zustande kriegt. Aber dadurch, dass alles dokumentiert ist, wird das natürlich immer schwerer, ja.
Es bleibt die Unmittelbarkeit des Live-Erlebnisses, das auch durch die Schallplatte nicht herzustellen ist oder die CD oder von welchem Tonträger das auch immer kommt inzwischen. Nochmal eine Nachfrage, Evelyn Herlitius war die Isolde, die letztes Jahr eingesprungen ist. Das war vielleicht ein bisschen kurzfristig, kann das sein?
Sie hat das ja gemacht, während sie parallel in Zürich und ich weiß nicht, glaube ich sogar in München Elektras gesungen hat. Jetzt müssen Sie sich das mal vorstellen. Sie springen das ein, weil Bayreuth ruft und weil sie das unbedingt machen wollen. Das wird weltweit eben im Rundfunk übertragen. Das heißt also, auch da muss es Bestand haben. Ich war in der Aufführung, da hat es Bestand. Wenn Sie das jetzt nur auf dem Radio hören, haben Sie einen völlig anderen Eindruck von ihr. Und soweit ich weiß, hat sie sich auch danach erschöpft, erstmal ein bisschen zurückgezogen, hat dann eine Partie in München nicht gesungen, die sie eigentlich hätte singen sollen. Also man sieht auch, wie natürlich herausfordernd diese Riesenpartien sind. Und ich kann nur sagen, wie sehr ich sie schätze. Und wir können auch eine andere Liste aufmachen. Also jetzt bei uns war ja Catherine Foster, das ist die Brünnhilde jetzt in Bayreuth. Die hat bei uns in Wiesbaden die Elektra gesungen. Und ich war mit ihr ja auch mit dem Kölner Ring in China. Das ist auch eine ungewöhnlich tolle Sängerin, die absolut, sagen wir mal, schwindelfrei mit ihren wahnsinnig schönen Höhen durch diese Partien geht und die eine Selbstverständlichkeit des Singens an den Tag legt, dass auch Elektra singbar ist. Also, dass das wirklich gesungene und nicht geschrieene Musik ist. Also insofern gibt es immer wieder ganz, ganz, ganz tolle Leute, die das auch neu mit einem neuen Verständnis machen.
Die Bayreuther Festspiele haben es in den letzten Jahren nicht leicht gehabt. Die Wagner-Schwestern haben den Vater beerbt und in den letzten Jahren weitergeführt. Inzwischen ist Katharina Wagner alleinige Festspielchefin. Viele beklagen eine gewisse Richtungslosigkeit. Und Sie haben nun in einem Interview die Bayreuther Festspiele als mutige Festspiele bezeichnet. Was bringt Sie zu der Ansicht?
Naja, wenn Sie die Geschichte sehen, ist der Bruch der Zweite Weltkrieg erstmal. Ne? Also davor galt das Wort und die Tat von Richard Wagner. Also es war ein historisierendes Festival, was festhalten wollte, was man im Theater und im Leben halt nicht festhalten kann. Sie müssen sich auch in einer Theatersprache erneuern, wenn Sie diese Werke inhaltlich ernst nehmen. Wenn es inhaltlich um was geht, können Sie nicht die Kulissen von vor 50 Jahren nehmen. Und nach dem Krieg gab es den Bruch und dann hat Wieland natürlich als der, sagen wir mal, künstlerische Vorprescher, Wolfgang ist dann hinterhergegangen, diese entrümpelte Bühne erfunden. War natürlich politisch auch ziemlich bequem, weil man sich politisch im Neuanfang bewegte. Man tat so, als wenn man mit nichts Altem mehr was zu tun hatte. Also das war zwar auch umstritten, aber eigentlich sehr, sehr, sehr geschickt. Winifred hat ja damals immer gesagt, ich dachte, wir hatten kein Geld und deswegen hätten wir die leeren Bühnen hingestellt. Und diese Ästhetisierung, die damals stattgefunden hat, hat ja auch jahrelang wieder getragen, bis dann eben Chirot ja auch durch Zufall, ist ja nicht so gewesen, dass Wolfgang Wagner viele Inszenierungen sich angeguckt hat und dann gesagt hat, Patrice Chirot soll es sein.
Das war 1976, ne?
Ja, das war dieser Jahrhundertring, weil es 100 Jahre Festspiele war und weil man den einen oder anderen gefragt hatte, die nicht wollten, die nicht konnten und die sich da nicht fähig sahen. Und dann hat man Boulez gefragt, was er denn denkt. Und der hat seine Schwester gefragt und die hat gesagt, ich gehe in Paris immer in dieses Theater von diesem jungen Chirot. Oh, nimm den doch. Weder Boulez noch Wolfgang Wagner hatten irgendwas von dem gesehen und dann vertrauen sie ihm den ganzen Ring an. Das muss man sich bitte vorstellen. Ja? So geht's im Theater eigentlich zu. Und dann wurde das dieser Jahrhundertring total umstritten, mit Trillerpfeifen begleitet und ich weiß nicht was. Und seitdem hat Bayreuth den Anspruch, weil es ja danach auch so ein großer Erfolg war. Also die Aufzeichnung und alles.
Nach 5 Jahren.
Nach 5 Jahren. Ist es mit über einer Stunde Applaus und keine Buß mehr, kein Widerspruch mehr. Das hat ja Neuenfels nicht geschafft. Ich fand diese Ratteninszenierung Lohengrin toll, also wirklich ganz toll. Aber bis zuletzt waren die Widerstände auch gegen diese Aufführung da. Und Chirot hatte sich das alles gedreht. Es waren nur noch die überzeugten Jubler da. Und diesen Anspruch trägt Bayreuth so ein bisschen jetzt mit sich, dass sie das immer wieder schaffen wollen. Sie wollen etwas Umstrittenes machen, sie wollen etwas, was auffällt. Und dann soll es am Schluss doch so sein, dass alle es lieben. Das ist natürlich die Quadratur des Kreises, was man so nicht erreichen kann. Und dann kommt es vielleicht auch dazu, dass man denkt, naja, was gucken wir jetzt, was außergewöhnlich ist, was nicht in jedem Theater vorkommt, und dann kann man vielleicht auch auf Medien